Der Herr ist auferstanden. Das kann man nie genug sagen, oder? An so einem Tag ist das eine ganz wichtige Botschaft. Und eigentlich für das ganze Jahr, nicht nur für heute. Ja, vielen, vielen Dank für das Anspiel an die Leute aus dem biblischen Unterricht. Wir haben uns sehr gefreut, dass sie es uns vorgeführt haben. Ich werde heute so Stück für Stück ist auch aus der Bibel zitieren, was die vorgespielt haben. Der Herr ist auferstanden, ist eigentlich eine der wichtigsten und grundlegendsten Bekenntnissen unseres Glaubens. Wenn man das wegnimmt, dass der Herr auferstanden ist, dann stürzt das ganze Glaubensgebäude in sich zusammen. Ich werde noch später darauf eingehen in meinem letzten Gedanken, aber beschäftigen wir uns zuerst einmal überhaupt mit diesem außerordentlichen Ereignis, dass Jesus auferstanden ist und wovon wir gesehen und jetzt gehört haben. Nun, die Frauen haben es ja beobachtet, wo Jesus hingelegt wurde und und schauten, wie Josef in sein Grab da hineingelegt hat, den Leichnam von Jesus und Josef von Arimathea kam zu Pilatus und bat ihn, dass er das machen darf. Also er hat das nicht auf eigene Faust gemacht. Parallel zu dem kamen dann die hohen Priester und die Pharisäer und baten Pilatus auch. Aber warum baten sie? Sie haben nämlich an etwas gedacht, dass Jesus gesagt hat, dass er nach 3 Tagen auferstehen würde. Deswegen kamen die hohen Priester und die Pharisäer mit der Bitte zu Pilatus und haben gesagt, gib uns Soldaten, dass sie das Grab bewachen. Und das lesen wir in Matthäus, das ist so die Parallelstelle zu dem, was wir gesehen haben. Da sprachen sie zu Pilatus, so, Herr, uns ist auch eingefallen, dass dieser Betrüger, damit meinen sie Jesus, als er noch lebte, behauptet hat, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Und dann weiter heißt es, befiehl deshalb bitte, dass das Grab bis zum 3. Tag bewacht wird. Sonst können seine Jünger kommen und den Leichnam stehlen und dann dem Volk gegenüber behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Dieser 2. Betrug wäre noch schlimmer als der 1. Also wir haben schön alles belegt, ja, auch theologisch. Man sieht, selbst die Pharisäer haben den Worten Jesu mehr Glauben geschenkt als die eigenen Jünger. Denn die haben es nämlich nicht mehr daran gedacht, was Jesus gesagt hat. Ebenfalls erlaubte Pilatus die stärkste Bewachung des Grabes. Vermutlich war das überhaupt einer der wenigen stark bewachten Grabstätten weltweit und überhaupt geschichtsweit. Ja. Also ist soweit wenige solche Grabbewachungen bekannt. Aber beschäftigen wir uns erstmal mit der Entdeckung, was die Frauen gemacht haben. Nämlich, wo ist Jesus? Ja, wo ist er denn? Als Josef von Arimathea Jesus in sein Grab legte, beobachteten die Frauen das ganz genau, die Stätte. Denn es war ja nicht so wie bei uns heute. Das Friedhof ist ja in Kästchen eingeteilt und jedes Kästchen hat eine Nummer und da kann man immer genau feststellen, wo ist dann die Grabstätte. Das war damals so nicht. Da musste schon mal genau hingucken, wo das Leichnam hingelegt wird, damit man es wiederfindet. Und sie kehrten dann in die Stadt zurück, haben dann wohlriechende Öle gekauft und zubereitet, um die letzte Ehre ihren geliebten Jesus zu erweisen. Am Sabbat haben sie natürlich die nötige Ruhe eingehalten und am 1. Tag der Woche, so sprich an unserem Sonntag, ganz früh vor dem Sonnenaufgang, so lesen wir in der Bibel, machten sie sich auf und kamen zum Grab. Ja, das haben wir im Anspiel gesehen. Seht, die Sonne geht auf, ja, aber in unseren Herzen ist die Sonne erlöschen. Das war das Zitat. Ja. Und vor allem die Frage, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Das war eine gute Frage. Ohne Hilfe würden sie es nicht schaffen. Und wie ein Wunder muss es denen vorgekommen sein, als sie zum Grab kamen und der Stein war weg. Eilend treten sie in das Grab hinein und schauen und staunen nicht schlecht, das Leichnam ist weg. Ja? Was ist da wohl passiert? Da geht ja so vieles Verschiedene durch den Kopf innen, die sind völlig ratlos, aber dass Jesus auferstanden ist, das denken sie gar nicht dran. Sie denken, das Naheliegendste für sie in der Situation ist geklaut worden. So, irgendjemand ist gekommen und hat einen Leichnam genommen und in eine andere Grabstätte gelegt. Ja, das ist so das Naheliegendste, was sie denken. Ratlosigkeit. Sie dachten nicht so wie die hohen Priester und Pharisäer, dass er vielleicht am dritten Tag auferstehen würde. Hätten sie daran gedacht, dann wären diese Tage von der Kreuzigung und Grablegung bis zur Auferstehung nicht voller Trauer, sondern vielmehr voller freudiger Erwartung. Und wenn sie dann früh am Morgen, am ersten Tag der Woche zum Grab gehen, dann hätten sie nicht überlegt oder nicht überlegen müssen, wer rollt uns den Stein weg, sondern hätten sie sich vielleicht darüber unterhalten sollen, ist wohl Jesus auferstanden? Und wenn nicht, wie lange wir wohl noch warten müssen, bis er aufersteht? Aber die Gedanken kamen ihnen gar nicht. Und während sie dann noch so orientierungslos, wie gelähmt und ratlos dastanden, erschienen ihnen die Engel. Ja. Und, warte mal, ich gucke jetzt mal. Genau, erschienen ihnen die Engel, aber dazu komme ich noch später. Bleiben wir noch bei den Frauen. Ja. Sie ignorierten alle die Hinweise von Jesus oder haben sie es vergessen oder konnten es nicht glauben. Aber was sie tun konnten, und da sind sie uns auch wirklich ein Vorbild, sie kamen in aller Treue und wollten ihm die letzten Dienste erweisen. So wie sie es halt konnten, nach ihren Möglichkeiten. Und das Geld spielte dabei dann keine Rolle. So, ich habe es ja mal umgerechnet, wie viel das an den wohlriechenden Salben und Ölen insgesamt war und ich kam ungefähr auf 50 Kilo. Also damit wollten sie Jesu Leichnam einbalsamieren quasi mit 50 Kilo. Jetzt überlegt mal, zwei Frauen, jeder 25 Kilo und dann noch einen weiten Weg aus der Stadt heraus. Das haben sie geschleppt, ja, zu zweit. Und sie kümmerten sich so liebevoll, wie sie konnten. Ein Kommentator hat dazu mal folgenden Satz geschrieben, hat mir sehr gut gefallen. Sie suchten ihn, also die Frauen suchten Jesus, mit schwachem Glauben, aber starker Liebe. Mit aufgegebenen Hoffnungen, aber mit ausharrender Treue. Das zeichnet diese Frauen aus. Die sind uns wirklich ein großes Vorbild geworden. Diese Frauen sind etwas für uns, dass sie mit dem, was sie konnten, die Treue gehalten haben, über ihre Ratlosigkeit hinüber, darüber hinaus. Sie wollten ihm die letzten Dienste erweisen, in Liebe und ausharrender Treue. Sie zeigen uns, wie auch wir uns verhalten können in solchen Situationen, wenn wir da so hineinkommen, sagen ja, was will das werden, wenn es fertig ist? Ich verstehe das nicht. Das haben wir letzten Sonntag gut bedacht. Herr, was soll das werden, wenn es fertig ist? Ich verstehe es nicht. Aber der Herr Jesus erwartet von uns nicht, dass wir alles verstehen, was er tut. Was er von uns erwartet, ist eine Liebe zu ihm und unsere Treue zu ihm. Das erwartet er von uns. Über alle Lebenslagen drüber hinweg. Also dabei kommen mir dann immer so die russlandsdeutschen Frauen. Also ich habe sie allerdings erst hier kennengelernt, die gläubigen Frauen. Die kamen aus der Sowjetunion, die haben viel Drangsal erlebt von den Kommunisten wegen ihres Glaubens. Und wenn sie dann ihr Zeugnis gegeben haben, dann habe ich immer wieder gedacht, die haben ihre Vergangenheit ganz anders interpretiert. Ja, so die Lieblingssätze waren so folgender: Ja. Wir haben so viel Schlechtes erlebt von den Kommunisten, aber der Herr hat uns immer durchgetragen. So, das war dann immer so ihr Zeugnis. Aber der Herr hat uns immer durchgetragen. Da habe ich gesagt, ja. Die haben nicht gesagt, warum hat das der Herr zugelassen? Warum ist es ausgerechnet uns passiert? Ja. Die haben gesagt, der Herr Jesus hat uns durchgetragen, weil wir die Treue zu ihm gehalten haben. Das war ihre Interpretation des Leidens, was sie erlebt haben. Ja, da kann man von solchen Christen was lernen. Genauso wie von diesen Frauen. Ja. Die blieben in dieser Situation dem Herrn Jesus treu. Ganz treu dem Alten Testament. Ja. Das lesen wir in dem Psalm 73. Dennoch gehöre ich zu dir. Oder so wie Luther formuliert hat, und dennoch bleibe ich stets an dir. Also sprich, da ist die große Treue. Ob wir es nun unsere Geschichte verstehen oder nicht, wir können jederzeit zu Jesus die Treue halten und bleiben. Ja, er wird uns nicht enttäuschen. Gott erwartet von uns nicht große Heldentaten in solchen Situationen, aber es genügt, wenn wir ihm in Liebe die Treue halten und sagen, dennoch gehöre ich zu dir, mit allem Guten oder auch Schlechten, was ich erlebt habe. Das war mein erster Gedanke. Wir kommen zu dem zweiten. Jesus ist auferstanden. Nun greift Gott selbst ein. Er lässt diese Frauen nicht einfach allein dastehen, so ganz so nach dem Motto, naja, da kann ich doch nichts dafür, wenn sie nicht daran denken, was ich ihnen gesagt habe. Und interessanterweise, alle Evangelien überliefern das, dass Jesus dreimal das angekündigt hat, dass er gekreuzigt wird und dass er sterben wird und dass er auferstehen wird. Hat er dreimal angekündigt. Da hätte Gott allen Recht haben können und sagen, naja, selber schuld, ich habe es dreimal gesagt und die denken einfach nicht daran. Ja. Also, aber an dieser Stelle belohnt Gott diese Frauen, dass sie die Treue halten und die Liebe zu ihm erweisen. Ja. Und das steht ja auch schon im Alten Testament, dass Gott zu solchen Leuten immer die Treue hält, auch wenn sie es nicht verstehen und nicht alles nachvollziehen können. Und doch sagt er, Gott lässt den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Sprüche 2. Da stellt sich Gott zu solchen Leuten dazu. Ja? So wie denken wir an diese russlandsdeutschen Frauen, die haben viel Leid erlebt von den Kommunisten und doch haben sie es gesehen, der Jesus hat sie in allen Lagen durchgetragen und denen herausgeholfen. Und in dem Moment, wo sie dann noch ratlos dastanden und konnten das Ganze nicht einordnen, sie verstanden es nicht, plötzlich stehen zwei Männer in leuchtenden Gewändern. Es waren die Engel, haben wir im Anspiel deutlich gesehen, dass das die Engel waren. Und die Frauen erschrecken sich. Und Gott schickt denen diese Boten zu diesen Frauen mit einer Frage. Interessante Frage. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Oder so wie Luther übersetzt hat, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ja, wie Lebenden? Der war doch im Grab gelegen. Ist er immer noch lebend? Ja, die Bibel gibt uns Zeugnis dafür. Selbst als der Körper von Jesus im Grab lag, war Jesus nicht tot. Sondern wo war er? Er war im Totenreich und hat dort das Evangelium verkündigt. Das lesen wir in dem ersten Petrusbrief. Und im Glaubensbekenntnis bekennen wir das auch, dass Jesus hinabgestiegen in das Reich der Toten und hat denen dort das Evangelium verkündigt. Also sprich, keiner kann sich entschuldigen und sagen, naja, ich habe ja damals gelebt vor Jesus, also ich habe seine gute Botschaft nicht gehört, also ich bin nicht schuld. Jesus steigt da hinein und verkündigt ihn, dass wirklich jeder diese Möglichkeit bekommt, diese gute Botschaft zu hören. Und damit ist ja klar, was hier geschieht. Jesus, auch wenn es sein menschlicher Körper tot ist, der ist nicht tot. Ja? Und Petrus hat das ja dann mal in seiner Rede in der Apostelgeschichte 3 so gesagt: Ihr habt getötet, von dem alles Leben kommt. Der ist am Leben. Also die Frage ist berechtigt: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Und die Frauen wissen in dem Moment nicht, was sie antworten sollen. Ja? Denn sie wissen nicht, wie es ihnen geschieht. Das übermannt sie plötzlich das. Ja? Die ist total durcheinander. Und Männer sagen dann noch, nächstes. Einen wichtigen Satz: Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Eigentlich, da muss man noch in Klammern hinzufügen, was nicht da steht: Er ist leibhaftig auferstanden. Und damit Sie es besser verstehen, helfen Sie Ihnen, dieses Ereignis richtig einzuordnen. Da sagen dann die Engel zu den Frauen: Erinnert euch daran, wie er gesagt hat, als er noch in Galiläa war: Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird 3 Tage danach auferstehen. Jetzt, als die Engel das gesagt haben, erinnern sich die Frauen daran. Jetzt erst. Jetzt begreifen sie, was da geschehen ist. Da war kein Gärtner, der den Leichnam woanders hingelegt hat. Nein, er ist wahrhaftig auferstanden. Und wie geht es uns so im Leben? Wir kommen selber manchmal auf solche Deutungen gar nicht drauf und überlegen, und es grübelt in unseren Köpfen. Und das bedarf immer jemand anderen, der uns das Wort Gottes zuspricht oder der uns das Wort Gottes auslegt. Und dann sagen wir: Ah, jetzt, wo du das sagst, jetzt dämmert es mir auch. Das ist gut. Und das brauchen wir einander. Deswegen brauchen wir einen Gottesdienst. Deswegen brauchen wir auch Hauskreise und Bibelstunden, wo wir das Wort Gottes miteinander auslegen. Denn von alleine kommen wir manchmal gar nicht auf solche Ideen. Wir brauchen jemanden von außen, der uns das Wort Gottes zuspricht, der uns das Wort Gottes auslegt und uns in die Herzen quasi hineinspricht. Und dann geht auch uns die Sonne auf. Sagen: Ah, jetzt verstehe ich das. Ja. Und da sehen wir es, wie es dann bei den Frauen war. Ja. Jetzt plötzlich begreifen sie das und können das Erlebte richtig einordnen. Wir kommen zu meinem dritten und letzten Gedanken: Alles leeres Gerede. Das ist nämlich das, was dann passiert. Die Frauen erleben es, die Engel sagen es, dann sagen sie: Ah, jetzt begreife ich es. Und dann reden sie zurück zu den Jüngern und erzählen es denen. Und was oder wie reagieren die Jünger auf das, was die Frauen ihnen erzählt haben? So hochinteressant, ja. Sie hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Interessant. Wie enttäuschend muss es für die Frauen gewesen sein. Ja? Sie erleben was Großartiges, was man nicht so jeden Tag erlebt, oder? Dass jemand von den Toten aufersteht. Die kommen und sprudeln voller Freude und erzählen und sagen: Ah ja, kommt. Ihr habt bestimmt die ganze Nacht nicht geschlafen und danach habt ihr bestimmt zu viel Kaffee getrunken. Die Emotionen gehen euch durch den Kopf und durch die Seele, durch das Herz. Also das kann man nicht ernst nehmen. Ja. Das sind die von zu viel Kaffee. Ja, der Koffein macht mal was mit euch, ja, und zu wenig Schlaf. Ja. Und die sind total enttäuscht von der Reaktion der Jünger. Ja. Die hielten das alles für ein leeres Gerede. Und ich habe so bei mir gedacht: Wie blind sind wir manchmal auch so für geistliche Dinge. Wenn jemand dann so kommt und uns mal was berichtet und erzählt, sage ich: Naja, ob man das so alles glauben kann. Ja, oder vielleicht habt ihr das auch so erlebt, ihr habt was mit Jesus erlebt, dann erzählt ihr dann eurem Nachbarn und er sagt, naja, so, das sind so die Jesus-Leute, ja, die müssen so sein. Ja, die erzählen immer so ein Zeug. Ja. Das gehört so halt zu den Leuten. Also, aber ansonsten sind sie ganz okay. Ja. Ja. Aber so, was sie so über Jesus erzählt, das muss man nicht so ernst nehmen. Ja. Also so kommt mir dann in dieser Situation auch vor. Ja. Enttäuscht ziehen sie sich zurück. Allein Petrus und Johannes, die haben gesagt, naja, also die Frauen waren schon immer bei uns, auch wenn sie viel erzählen, aber Lügen, das kann man denen doch nicht unterstellen. Das müssen wir mal nachgucken, ob das so wirklich stimmt. Und dann machen die zwei sich auf den Weg. Und Petrus war wohl ein bisschen älter, Johannes ein bisschen jünger. Deswegen war Johannes als Erster an dem Grab und Petrus kam hinterher. So, und sie kamen da an und wollten es genau nachgucken. Jetzt nochmal einen Schritt wieder zurück. Der Unglaube, den wir bei den Jüngern finden, ist ja bis heute noch weit verbreitet. Warum? Da haben schon die hohen Priester und die Pharisäer den Grundstein dafür gelegt. Ja? Was passierte nämlich mit den Soldaten, die den Grab bewacht haben? Die haben es ja erlebt. In einem Evangelium lesen wir, als der Engel kam und den Grabstein wegrollte, dann fielen die Wache auf ihr Angesicht wie tot. So, und danach kamen sie zu den hohen Priestern und haben gesagt, das und das haben wir erlebt. So, und wie reagieren dann die hohen Priester? Eigentlich hätten sie es wissen müssen. Die waren in den Schriften des Alten Testaments zu Hause, genau. Sie wussten, was da passiert. Und wie reagieren sie? Die sagen zu den Soldaten, sagt, seine Jünger seien in der Nacht gekommen, während ihr schläft, und hätten den Leichnam gestohlen. Und die hohen Priester hatten ihnen noch Geld gegeben. Und da haben die Soldaten gesagt sogar noch, nein, das allein Geld, was bringt mir das Geld, wenn das mein Hauptmann weiß, dass wir schliefen während unserer Wache, da sind wir doch kopfkürzer. Was bringt mir das Geld? Und dann haben noch die hohen Priester gesagt, wir kümmern uns darum, dass euch nichts geschieht. Merkt ihr, allein schon aus diesen Berichten kann man so viel Wahrheit lesen, wenn man das nur will. Also die Leugnung der Auferstehung von Jesus zieht sich von da an bis durch die alle Jahrhunderte bis heute noch. Also wenn ihr jemandem erzählt, der Jesus ist auferstanden, deswegen feiern wir Ostern, und stößt auf einen Unglauben, seid nicht überrascht, das ist kein neues Ereignis. Das gab es damals schon zur Zeit Jesu. Das haben gerade, sagen wir mal so, die geistliche Elite schon das abgewimmelt. Ja? Und da ist diese Botschaft schon auf den Unglauben gestoßen. Ja? Man müsste die Auferstehung, so sagen die, ja, nee, nochmal einen Schritt zurück, die Wissenschaftler und die hochstudierten Theologen verdienen viel Geld damit, wenn sie dicke Bücher schreiben. Ja? Gerade über die Auferstehung Jesu. So ein, glaube ich, der Bestseller sogar geworden ist, das Buch des Gotteswahn. Ja? Da versucht ein Autor zu beweisen, dass es so nicht stattgefunden hat und dass es den Gott eigentlich nicht gibt. Und versucht, den christlichen Glauben zu dekonstruieren. Ja? Und so die allerliebsten Sätze sind folgendermaßen so, man müsse die Auferstehung Jesu nicht so wörtlich nehmen. Also der ist nicht leibhaftig auferstanden, sondern das, was bis heute noch lebt, das sind seine Ideen. Ja, so Bergpredigt zum Beispiel. Ja. Er war ein Revolutionär, hat revolutionäre Gedanken der damaligen Zeit gebracht und das lebt bis heute noch, so wie Goethe und Schiller in ihren Werken bis heute noch bei uns leben. Wenn man das noch als Leben bezeichnen darf. Ja, das bezweifle ich. Man spricht sogar in der Theologie selbstverständlich von der Auferstehung, aber man muss ganz genau hinhören, was meinen Sie denn mit dieser Auferstehung? Ja. Einer hat es sogar ein ganz modernes Bild gebraucht, sagt er, Auferstehung ist ja ungefähr so, als wenn du auf der Festplatte mal was speicherst. So, das ist nicht weg, aber das ist gespeichert. So, das kannst du jede Zeit dann wieder aufrufen, aber es lebt nicht mehr. Das ist nicht hier in dieser Welt. Ja? Das ist irgendwo auf einer Festplatte gespeichert. So hat er die Auferstehung versucht, bildlich zu fassen. Ja? Lasst uns mal darüber nachdenken, was passiert, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, leibhaftig. Können wir das dann noch unseren Glauben so leben, wie wir heute leben? Wäre Jesus nicht auferstanden, dann hieß es mit Recht, Gott ist tot, wie das später auch der Philosoph Nietzsche formulierte und die manche bis heute noch behaupten, Gott ist tot. Ist Jesus nicht auferstanden, dann müssen wir allen Atheisten Recht geben. Dann wäre der Glaube an Jesus vollkommen bedeutungslos. Und vielleicht eine Beschäftigung noch für solche Leute, die dann so besonders religiös sind oder die dann besonders etwas brauchen in dieser Welt, woran sie sich festhalten können. Aber die Bibel spricht das ja ganz eindeutige Sprache. Paulus hat das später folgendermaßen formuliert in 1. Korinther 15. Da beschäftigt er sich mit einem ganzen Kapitel mit dieser Auferstehung. Ja, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Und die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Das ist die logische Schlussfolgerung, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Das heißt, ist Jesus nicht auferstanden, dann ist der christliche Glaube absolut bedeutungslos. Dann ist es nur eine Beschäftigung für besonders fromme Leute. So, mehr nicht. Paulus geht ja noch mal einen Schritt weiter und sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist es sinnlos, dass ihr das Evangelium verkündet, ist sinnlos, dass ihr daran glaubt. Also im Grunde genommen sagt Paulus hier eindeutig, wenn wir nicht glauben, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist, dann müsst ihr euren Pastor entlassen, denn er frisst nur euer Geld. Und dass ihr an Jesus glaubt, das ist auch sinnlos, dann habt ihr am Sonntagvormittag eine bessere Beschäftigung, als hier zusammenzukommen und dem Reden des Pastors mal zuzuhören. Ja. Meine Kleine ist ja nicht da, dann kann ich mal dann die Geschichte dazu passend erzählen. Wir hatten, das ist noch gar nicht so lange her, einen Klausurtag. Und ich hatte dann ein Referat zu Thema Ehe und Ehescheidung aus biblischer Sicht gehalten und das ging über eine Stunde. Und unsere Kiddies liefen da hoch und runter, hoch und runter. Und als wir dann mit unserem Tag fertig waren, kam ich hoch und dann erzählte mir meine Frau Folgendes. Unsere Kleine, die kam hoch und sagt zu Mama, Mama, der Vorstand tut mir so leid. Und sagt Anne, warum? Na, die sitzen alle ganz still und müssen Papas Blabla ertragen. Ja? Also im Grunde genommen sagt Paulus genau das. Ja? Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist die Sonntagsbeschäftigung wirklich für uns sinnlos. Dann müsst ihr meine Blabla ertragen. Ja? Das hat keinen Wert. Ja? Das ist die logische Folgerung von dem, was wir hier lesen und erleben. Denn genau. Paulus geht ja nochmal weiter mit seiner Argumentation und sagt, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausgeht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Das ist es. Warum? Weil wir, sag ich mal so, manchmal auch Nachteile wegen unseres Glaubens einstecken müssen. Und wenn das bedeutungslos ist, warum? Warum tun wir uns das an? Oder? Dann hat es keinen Zweck. Aber gerade die Auferstehung von Jesus ist für uns Beweis dafür, dass es Ewigkeit gibt. und dass es einen Zugang durch Jesus zu dieser Ewigkeit gibt. Wäre Jesus tot, wäre Gott tot. Und dann wäre Jesus nicht der wahre Gott. Und ein toter Gott kann seine Versprechen nicht halten. Ja. Das ganze Geschehen am Kreuz von Golgatha, das Leiden und Sterben Jesu am Karfreitag, hätten wirklich überhaupt keine Bedeutung. Dann wäre Jesu Tod nur einer von Millionen, die immer wieder in dieser Welt sich ereignen. All das, worauf wir unseren Glauben gründen und unsere Hoffnung setzen, wäre absolut bedeutungslos. Es ist aber dem nicht so. Jesus ist als Person leibhaftig auferstanden. Sein Grab war leer. Nicht, weil das Leichnam gestohlen wurde. Wir haben es ja gesehen, das wurde bewacht, und zwar durch römische Soldaten. Und die hatten sogar Angst gehabt, den Kopf zu verlieren. Also das beweist nochmal, dass es tatsächlich so geschehen ist. Jesus ist auferstanden und er lebt bis heute noch. Er ist ein lebendiger Gott. Darum, was suchen wir den Lebendigen bei den Toten? Und Jesus hat am Ende der Bibel selber dem Johannes erschienen, der dann in der Offenbarung das festgehalten hat. Da hat Jesus zu ihm gesagt, du brauchst dich nicht zu fürchten, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeiten und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Das ist das, was er erlebt hat, das ist das, was wir glauben und das ist das, worauf unser Glaube sich gründet. Wenn man das wegnimmt, dann fällt unser Glaube komplett in sich zusammen. Jesus ist leibhaftig auferstanden und das glauben wir, weil es in der Bibel ganz viele Beweise dafür gibt. Ich komme zum Schluss. Vielleicht erreichen wir deshalb die Leute mit diesem guten Evangelium nicht, weil wir zu sehr unseren Glauben auf das Diesseits gebracht haben. So, was kann man durch den Glauben hier auf dieser Welt allen Vorteilen haben? Natürlich hat der Glaube auch in dieser Welt Vorteile. Denn durch Jesus haben wir ein sinnvolles Leben. Wir wissen, wofür wir leben. Und wir wissen, warum wir leiden, wenn wir leiden. Und wir wissen, welche Zukunft uns erwartet. Und dass Jesus uns trägt und dass Jesus uns auch hier auf dieser Erde führt und leitet. Und dass er uns mit seinen Gaben beschenkt hat. Und dass er sogar die Werke, die wir mit diesen Gaben tun können, schon vorbereitet hat. Der hat das schon alles dafür gesorgt. Und was das Allergrößte ist, was bei keiner anderen Religion ist, das ist die Gnade. Wir leben alle aus seiner Gnade. Egal wie viel oder wenig wir gesündigt haben, das spielt keine Rolle. Schuld ist Schuld und mit der Schuld kann man vor Gott nicht bestehen. Und Jesus vergibt uns gerade, weil er dafür bezahlt hat am Kreuz auf Golgatha. Und er ist auferstanden und damit zeigt er, die Schuld ist dir vergeben, wenn du daran glaubst. Das ist das Allergrößte. Und nicht, weil ich das verdient habe oder weil ich ein guter Mensch bin. Nein, aus Gnaden. Aus reiner Gnade bin ich gerettet. Aus reiner Gnade ist mir das vergeben, was ich an falsch getan habe. Das ist das Allergrößte. Und das feiern wir auch am Ostern, diese wunderbare Gnade Gottes, weil Jesus auferstanden ist. Ja. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Und weil er lebt, hat er auch das uns zusprechen können. Ja. Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Denn der ewige Gott kann nicht sterben. Egal wie viele Jahrtausende auf der Erde vergehen, er kann nicht sterben. Er lebt. Und wir werden ihn in der Ewigkeit sehen. Und das ist das, was noch uns bevorsteht. Dass hier auf der Erde so schön und gut es sein kann. Aber wir haben auch eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Denn das Beste für uns kommt noch. Wir werden bei ihm sein, bei diesem auferstandenen Herrn, der uns so geliebt hat, dass er auch unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat. Und dieser Herr begleitet uns noch bis zu diesem Tag, bis wir uns sehen, durch seinen Geist auf dieser Welt. Wir sind nicht allein, er ist mitten unter uns. Und damit schließe ich wieder mit dem Ruf, der Herr ist auferstanden. Amen.